Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Herzlich willkommen an Sie, liebe Hörerinnen, und auch an Sie, liebe Hörer. An alle, die uns heute zuhören oder morgen oder übermorgen, denn dann ist ja für Sie auch heute, weil die Sache ja relativ ist. Es ist die 202. Folge im neuen Jahr, im Jahr 2010, die zweite Folge. Und ich denke, ich sollte jetzt eine Pause lassen, damit der schon dreimal auf dem Sprung gewesene, angesetzte Wolfgang Back auch begrüßt.
Ja, der wollte immer boah sagen, denn das klingt ja unglaublich, wie du das hier intonierst. Wie du das intonierst.
Ich bin ein Profi-Begrüßer.
Ja, das ist ja sagenhaft. Also da fällt das natürlich ab, wenn ich jetzt auch die Zuhörer und Zuhörerinnen begrüße, einfach so, mehr kann ich nicht.
Willst du mal bei mir einen Begrüßungslehrgang machen?
Hast du einen Aufbaukurs gemacht?
Nein, ich gebe welche.
Ach so. Ja, dann soll ich vielleicht doch mal reingehen. Also, herzlich willkommen alle, die zuhören, mit Stöpsel oder ohne Stöpsel. Ich meine da an den Ohren.
Ach so. Ja. Dann müssen wir ganz kurz sagen, dass wir heute wieder zwei Hauptthemen haben. Das eine Hauptthema, das werden wir später bekommen. Das ist wieder mal der Peter Welchering. Da geht es um etwas ganz Neues. Wir wissen ja, wir haben eine Nationalbibliothek und jetzt soll zusätzlich noch so quasi als Mutter diese deutsche digitale Bibliothek entstehen. Das ist schon beschlossen.
DDB abgekürzt.
Die dann letztendlich diese Mutter beziehungsweise diese Nationalbibliothek in irgendeiner Art auffressen wird, so wie es im Moment sich darstellt.
Und die deutsche digitale Bibliothek ist die Untermenge des europäischen Projektes.
Genau.
Das heißt, jedes Land macht eine eigene Bibliothek.
Genau. Und alle diese nationalen sind eine Untermenge von Google. Ach nee, das stimmt nicht. Da habe ich was falsch verstanden.
Wie heißt es? Euronia?
Na gut. Wir haben ja noch jemanden hier im Studio und ich begrüße ganz herzlich unseren Wolfgang HC, Heinz Schmitz.
Hallo, wunderschönen guten Tag, alle Zuhörer, liebe Wolfgangs.
Ja. Ich habe gehört.
Heute keinen Weihnachtsmann dabei, oder?
Nee, ich bin ja nicht immer ein Christkind.
Guck mal, wir sind Mitte Januar.
Ja, gut.
Wir sind noch nicht im Heiligen Abend.
Da wurde darüber diskutiert.
Das dauert lange
über diese sinnvollen
Beitrag. Das dauert noch 11 Monate.
Beitrag. Mhm. Ich meine, wir könnten wahrscheinlich noch öfter solche sinnvollen Beiträge.
Ja, heute kommt einer, der hört sich vielleicht merkwürdig an, ist aber gar nicht so unsinnig. Er ist kindisch geworden.
Ja, das kann man so sagen.
Es geht um Kids im Netz.
Ja.
Und was die da suchen. Und
das ist hochinteressant, was dabei rausgekommen ist. Es gibt eine Untersuchung von, ich glaube, Symantec war es. Die haben einfach mal die Suchbegriffe ausgewertet, die Kids im Netz eingeben. Jetzt dürft ihr beiden mal raten, was denn der Top-Suchbegriff bei Kindern oder bei jugendlichen Kindern ist.
Wer ist denn ein Kid?
Das ging bis 25-Jährige.
Ui.
Also von 8 bis 25.
Was die suchen. Die suchen.
Okay,
Lady Gaga.
Ihre Idole suchen.
Nee, die. Lady Gaga ist an Platz 24.
Ui.
Du bist
YouTube.
Ganz schön Gaga.
YouTube.
Tokyo Hotel.
Nein, die kommen gar nicht vor.
Gar nicht vor.
YouTube ist der Hit. Aha. Und zwar egal ob Mädchen oder Junge, egal in welchem Alter. YouTube ist der absolute Suchhit.
Die suchen nach YouTube. Ist das nicht schon irgendwo ein bisschen merkwürdig? Das braucht man doch gar nicht suchen. Das geht man einfach nur ein.
Ja gut, das wird noch unsinniger, wenn man Platz 2 sieht. Das ist Google.
Und das wird auch gesucht.
Ja. Und Platz 3 ist dann Facebook bei den Jugendlichen.
Und das kann ich vielleicht noch verstehen.
Platz 4 ist CC2.
Nein, Platz 4 ist Sex und Platz 5 ist Pornografie.
Ich dachte, sie
schön.
Ja, das ist schon erstaunlich. Und dann kommen die ganzen
Kids.
Interessant ist, wenn man dann erst einmal die aufsplittet nach Alter.
Ja.
Kids bis 7 Jahre alt, also unter 7 Jahre.
Pornografie.
Klar, das ist auf Platz 4 der Hitliste.
Ja.
Ist auch des üblichen Verdächtigen sind die ersten 3 YouTube, Google, Facebook, dann kommt Porno, dann kommt Club Penguin.
Unter 7 Jahre?
Ja. Unter 7 Jahre.
Ist doch nicht so fast.
Und dann kommt Yahoo, Webkids, YouTube und so weiter. Das ist eine andere Schreibweise von YouTube. Und dann kommen erst Games und so andere Sachen. Bei den 8- bis 12-Jährigen sieht es ähnlich aus. Die ähnliche Reihenfolge, YouTube, Google, Facebook, Sex, Club Penguin, Miniclip, Yahoo und dann eBay.
Aha.
Bei den Teens, also die etwas älter sind, ist die Reihenfolge. Dreimal dürft ihr raten.
Genau,
YouTube, nein, das ist Facebook und Google, haben die Plätze da getauscht. An Platz 4 ist Sex, dann kommt MySpace, dann kommt Pornografie, dann kommt Yahoo, dann kommt eBay und dann kommt Wikipedia.
Lass uns mal über uns sprechen. Was denn bei den über 60-Jährigen?
YouTube, Google. der Unterschied zwischen den Jungs und Mädchens ist fast nicht sonderlich groß. Die ersten Plätze sind, dreimal dürft ihr raten, YouTube, Google, Facebook, dann kommt bei den Jungs Sex und bei den Mädchen Taylor Swift.
Was ist das?
Was ist das denn? Weiß ich nicht.
Taylor Schneider?
Schneider ist wahrscheinlich irgendeine Modeseite.
Oh.
Bei den Mädchen auf Platz 5 Sex, bei den Jungen Pornografie, auf Platz 6 bei den Jungs ist eBay, der kommt bei den Mädchen selbstverweise nicht so schnell vor. Da ist auf Platz 7 dann Party in USA, dann kommt Mila Kunis, das ist eine Schlagersängerin, glaube ich.
Ist das jetzt eine internationale Untersuchung?
Das ist eher Schwerpunkt in USA.
USA.
Da waren die Daten zugänglicher. Also Lieblingsthemen der Mädchen und Jungs waren Musikthemen. 42% der Jungs und 22% der Mädchen interessieren sich für Musikthemen. Wie gesagt, interessanterweise Sex sehr, sehr früh bei den Kids, was ich nicht verstehe.
Unter 7 Jahren,
nee, das verstehe ich auch nicht. Aber vielleicht ist das, was sie aus dem Kindergarten mitbringen, einfach mal zu Hause am Rechner probieren.
Das können die doch kaum tippen.
Ja, es ist doch kurz genug, oder?
Ja, drei Buchstaben, die kriegst du da sogar zusammen.
Ja, meine ich doch.
Dann ist es so, dass Jungs öfter nach Erwachsenen-Themen suchen als Mädchen. Mädchen suchen eher denn nach kindlichen Themen. Und bei den Popstars ist es so, dass bei den Mädchen war es diese Miley Cyrus und bei den Jungs ist es Michael Jackson als der Top-Begriff bei den Popstars.
Du lieber Gott. Ich war jetzt in München und kam aus dem Hotel raus und da ist da so eine Figur, ich weiß gar nicht, wer das war, irgendein Musiker, so ein Denkmal, das war vollgestellt mit Rahmen, mit Michael Jackson, mit Blumen, ganz frischen Blumen und da liefen richtig erwachsene Leute herum, die hatten Bilder in der Hand, die haben sie irgendwo gekauft mit Rahmen und haben die dann hingestellt. Ich habe das ja gar nicht geglaubt, dass da so wohl ein Kult darum gemacht wird. Das scheint doch völlig aktuell zu sein.
Ich habe für sowas überhaupt kein Empfinden. So eine Art Heldenverehrung oder sowas.
Aber das existiert.
Ich denke die ganze Zeit über eine Sache nach. Was denken sich eigentlich diese jugendlichen Amerikaner, wenn sie in der Suchmaschine von Google nach Google suchen?
Darüber kann ich dir keine Antwort geben, denn das ist ungefähr so, nein.
Warum also würdest du im Bäckerladen gehen und fragen, wo ist denn hier der nächste Bäcker?
Genau, ja. So kommt dann das vor.
Das macht manchmal Sinn, wenn der Bäcker nichts taugt, wo du drin bist, und fragst dann, wo ist der nächste?
Also ich meine, es gibt auch sinnvolle Sachen dabei, weil jetzt die gesamten befragten Jugendlichen oder untersuchten Jugendlichen, da hängt dann eben eBay auf Platz 9 und Wikipedia auf Platz 11. Also es ist denn doch Suche nach Wissen. Von den E-Mail-Konten ist Yahoo, also von E-Mail-Programmen Yahoo und gefolgt von Gmail, also Google Mail auf Platz 14. Interessanterweise Party in the USA ist mit Platz 15 insgesamt sehr, sehr weit oben.
Ist denn das?
Das kann ich dir nicht sagen, weil das wahrscheinlich irgendwelche Webseiten sind, die ähnlich wie StudiVZ oder SchülerVZ in Deutschland einfach als Meeting-Plattform gebaut werden, um dann sich mal irgendwo zu treffen und eine Party zu feiern. Das ist dann eben bloß ehrlicher.
Also mich würde doch schon mal die deutschen Zahlen, die würden mich auch schon mal interessieren.
Ja, die haben wir jetzt im Moment nicht. Vielleicht kommen die irgendwann mal raus.
Ich glaube schon, dass das ein bisschen anders ist.
Also ich würde mal die Prognose haben, dass die ersten Rangplätze ungefähr die gleichen wären, dass dann nachher die länderspezifischen Sachen wie Party in USA wird hier in Deutschland keiner suchen, eher in USA dann suchen. Miniclip, das sind nur Club Pinguin, sind eben typische Kinderseiten, wo die drauf sind. Interessant ist, dass die Kinder bis 7 Jahren die meiste Zeit online mit Spielen verbringen. 23% der Zeit verbringen, die sie online sind, verbringen sie mit Online-Spiele zu spielen.
Ballerspiele?
Ja, da gibt es ja alles mögliche. Bei Kinderspielen, da gibt es dann auch fantasievollere Sachen. Das sind nicht nur unbedingt Ballerspiele. Das sind, glaube ich, eher die Älteren, die dann World of Warcraft spielen oder die anderen Sachen. MSN und Hotmail sind ziemlich weit abgeschlagen als E-Mail-Provider. Dann kommt ziemlich früh in den USA dieser Hannah Montana. Das ist so eine Disney-Serie gewesen, ein junges Mädchen, das da als Popstar irgendwie aufgebaut wurde. Und
so eine Soap
oder sowas. So eine Soap ist das. Ne? Ja. Und dann etwas, was bei uns auch nicht gibt. Walmart ist mit Platz 36 ziemlich weit vorne, also der größte Einzelhändler.
Nicht mehr gibt.
Mhm. Ja, so, bei uns wahrscheinlich Aldi oder Lidl würde da wahrscheinlich zuschlagen.
In Deutschland ist Ikea.
Ikea
schlägt Aldi und Lidl um Längen. Warum, weiß ich auch nicht. Aha. Denn wenn man sich einmal eingerichtet hat, braucht man das an sich gar nicht mehr.
Ja, dann lebt man ja.
Dann sind aber immer noch so Google Maps, ist auf Platz 43, Google Earth auf Platz 45.
Es gibt Leute, die haben ein Wasserrohrbruch und brauchen neue Regale von Ikea. Ja, das gibt es.
Das hört man immer wieder.
Ja.
Bei Kids ist Wetter nicht so interessant wie bei Erwachsenen, da hängt es ziemlich weit vorne, bei den Kids erst auf Platz 61 und das vom Wolfgang so geliebte iTunes erst auf Platz 62.
Ich liebe das nicht besonders, möchte gerne davon wegkommen.
Wegwerfen.
Ja. Twitter ist bei den Jugendlichen auch noch nicht so aktuell, oder jedenfalls in dem Untersuchungszeitraum, das war voriges Jahr, da war Twitter erst auf Platz 66 zu finden. Die anderen Sachen, die sind dann sehr, sehr landesspezifisch schon, die man bei uns kaum noch kennt. Vielleicht Lego noch auf Platz 84.
Mhm. Weltweit, das oder Welt, USA.
USA spezifisch.
Ja, sag mal, Heinz, du erzählst jetzt uns die ganze Zeit von jungen Menschen zwischen irgendwas und 28.
25.
Was ist denn mit denen, die älter sind? Gibt es da auch schon Erhebungen darüber von Symantec?
Von Symantec gibt es da noch keine Erhebungen. Ich habe auch noch keine gesehen, die so weit durchstrukturiert ist wie diese. Mhm. Die üblichen Verdächtigen sehen etwas anders aus, sind auch erst die Suchmaschinen, das sind die E-Mail-Dienste.
Wie weit kann ich denn so einer Geschichte glauben? Denn ein Vierjähriger, der nach Sex im Internet sucht, der wird ja nun nicht sein Alter angeben. Oder woher wissen die, wie alt
sind? Das sind Erhebungen, das ist eine Umfrage, die gemacht worden ist, da eben die Altersstrukturen. Und man kann.
Aber du glaubst doch wohl nicht, dass ein Siebenjähriger sagt, ich bin 7 Jahre alt und suche am liebsten nach Sex im Internet. Also irgendwie müssen die doch da. Und die Eltern stehen dabei und sagen, ja, das ist so.
Mein Sohn sucht immer danach.
Ja.
Oder also meine Tochter.
Irgendwie. Gibt es da eine Sample-Zahl? Wie viele die untersucht
haben? Die habe ich jetzt nicht dabei. Die gibt es sicherlich. Ja. Es gibt Untersuchungsmethoden, die habe ich jetzt leider nicht dabei und auch nicht im Kopf. Das sind also einmal Auswertungen der Rechner, von denen man weiß, dass Kinder eben davor sitzen, die man gemacht hat. Und eben auch Befragungen der Kinder, denn, um die Vorlieben festzustellen. Ich finde schon interessant, dass die leichte Verschiebung da so, für was Kids sich interessieren. Vielleicht sollten Eltern sich das mal wirklich vor Augen halten, was da passiert. Ist YouTube wirklich denn so eine wichtige Informationsplattform für Kinder? Oder muss da lenkend angegriffen werden? Eine Sache, die wir natürlich nicht beantworten können für die Eltern, das müssen die selber wissen.
Das YouTube, habe ich gehört, ist bei Jugendlichen fast das ist das Fernsehprogramm.
Das ist der Ersatz.
Das ist das Fernsehprogramm. Die gucken kein ZDF oder ARD, die gucken nur YouTube.
Ja, weil man das dann on demand hat. Man kann also dann sich die Sendungen ansehen, wenn man will. Und viele amerikanische Networks, also Sender, gehen dazu über, auch die Sendungen, sobald sie ausgestrahlt sind, im TV direkt online zu stellen. Damit sie dann auch die mitnehmen können, die keinen Fernsehen gucken wollen.
Und es gibt auch viel Lustiges da drin. Wenn ich so alleine an so seltsame Katzenfilme denke, die da Klavier spielen und so, da sind zum Teil, also das freut man sich richtig, wenn man sowas mal sieht und man lacht sich kaputt dabei.
Also gehört bei dir auch YouTube zur bevorzugten
Seite? Nein.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wie Sie gehört haben, Wolfgang Back als sich selbst geouteter über 60-Jähriger ist natürlich auch bei YouTube mit ganz vorn dabei. Katzen, die Klavier spielen.
Das Kind im Erwachsenen.
Ja. Genau, das Kind im Manne. Ich wollte ja auch nie erwachsen werden. Ich bin es auch nie geworden. Ja, Heinz, vielen Dank für diese Information.
Ja, gern geschehen.
Ich bin mir nicht so sicher, ob ich das alles so glauben soll, was die Leute da verbreitet
das
haben.
Das klingt sehr amerikanisch.
Und auf uns direkt zu übertragen jetzt nicht, aber es wäre mal interessant, auch sowas für Deutschland zu finden, falls du mal sowas auftreiben kannst. Also wäre eine tolle Sache. Danke dir schön.
Ich google mal nach.
Das Bundeskabinett hat die Einrichtung der Deutschen Digitalen Bibliothek beschlossen. Mhm. Was das denn ist, dazu haben wir wieder Peter Welchering in der Leitung und wollen mal hören, was das Bundeskabinett beschlossen hat und was eine solche digitale Bibliothek eigentlich machen soll. Grüß dich, Peter.
Ja, hallo nach Köln. Ja, was die beschlossen haben, ist, dass die bisher schon bestehenden Datenbanken von rund so 30.000 Wissenschaftseinrichtungen und Kulturorganisationen zusammengeschaltet werden. Und damit werden dann eben auch Bücher, Filme, Musikstücke, Bilder, Fotos, Zeitschriften, Zeitungen digital verfügbar sein. Und die Deutsche Digitale Bibliothek, die soll dann die komplette digitale Archivierung eben der gesamten Bestände der deutschen Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen leisten. Eben mit diesem Ausgangspunkt 30.000 Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen, die schon was haben, teilweise seit 15, 20 Jahren, und die das alles mit ihren Datenbanken mit einbringen sollen.
Werden denn die einzelnen Einrichtungen dann aufgelöst?
Nee, die bleiben weiterhin bestehen, die werden nur vernetzt, aber das dauert eben auch eine Zeit, deshalb wird das wohl auch erst so 2011 wirklich spannend werden, denn die haben bisher noch teilweise völlig inkompatible Datenbankstrukturen, die Datenfelder sind ganz anders beschrieben, die Metadaten sehen anders aus, also da ist wirklich viel zu tun, um eine Einheitlichkeit hineinzubringen, sodass dann auch mit einheitlichen Suchanfragen in all diesen vielen, vielen 100.000 Datenbanken, das sind allein 30.000 Einrichtungen eben, wie gesagt, recherchiert werden kann. Und da ist zunächst einmal Synchronisation und Vereinheitlichung angesagt.
Hört sich so ein bisschen danach an, als würde die Bundesregierung damit gegen Google Books schießen. Die Franzosen haben es ja schon getan. Die wollen da viel Geld hineinstecken, um so etwas aufzubauen. Und außerdem verlangen die ja von Google jetzt 300.000 Euro erstmal, damit diese Sachen, dieses französische Nationalgut nicht in Bits und Bytes einfach so kostenlos übernommen werden kann. Hm. Macht die Bundesregierung hier in der gleichen Richtung Dampf?
Ja, die waren ganz stolz und haben gleich bekannt gegeben, zumindest der Kulturminister hat gleich bekannt gegeben, ja, das sei die Antwort der Bundesregierung auf Google und auf Google Books. Wobei diese Form der Erschließung neuer Bestände, die wird noch einige Jahre auf sich warten und da muss man sehen, dann wird vermutlich Google auch schon mit seinen ganzen Scan-Geschichten sehr viel weiter sein als die Deutsche Digitale Bibliothek.
Wahrscheinlich besser,
das ist das Problem dabei. Aber immerhin muss man sehen, also das Bundeskabinett hat erkannt, dass es ein Problem sein kann, wenn die Welt plötzlich ein Google wird und hat gesagt, wir brauchen dazu Alternativen, wir dürfen nicht alles nur diesem einen Anbieter überlassen und hat deshalb hier eben die Initiative ergriffen.
Was macht denn die Nationalbibliothek in dieser Struktur dann?
Die Nationalbibliothek archiviert nach wie vor Webangebote, archiviert nach wie vor auch den gesamten Printbereich, also alle Bücher, alles was wirklich gedruckt wird und wird zusammenarbeiten mit dieser Deutschen Digitalen Bibliothek. Nur sind natürlich bestimmte Veröffentlichungsformen, E-Books, PDFs und ähnliches, noch nicht in ihren Beständen und die werden auf diese Weise erschlossen. Und die Deutsche Bibliothek soll dann darüber hinaus auch seltene Bücher, Bücher, die ansonsten gar nicht mehr zu kaufen sind, die man so nicht mehr haben kann, eben auch einscannen und soll sie auf diese Weise den Nutzern auch zur Verfügung stellen. Allerdings ist da noch nicht so ganz klar, wie werden wir dann alle möglichen Arten von Urheber- und Leistungsrechten abgelten. Da muss im Augenblick noch ein Vorschlag, ein Konzept erarbeitet werden, unter anderem eben auch unter Hinzuziehung der Verwertungsgesellschaften, damit sowas eben anders als bei Google, muss man sagen, urheberrechtlich vollkommen sauber abgewickelt werden kann.
Das klingt aber nach langer, langer Zeit. Bis man da mit allen Juristen zurande gekommen ist, oje, oje.
Was mir dabei auf- und einfällt, ist ganz einfach, hier werden jetzt zwei Lager geschaffen. Man speichert Sachen hier in der Nationalbibliothek, da in der Deutschen Digitalen Bibliothek, die sich wahrscheinlich auch teilweise überschneiden werden. Und man baut zweimal eine Struktur auf, kann das nicht eine einzige machen? Könnte man das, was die Deutsche Digitale Bibliothek eigentlich leisten soll, irgendwann in der Zukunft, nicht der Nationalbibliothek mit übertragen und denen einfach das Geld dafür geben?
Das finde ich auch.
Ja, könnte man. Dann müsste man aber deren Satzung ändern und das will im Augenblick keiner. Und außerdem müssten dann die Länder hier zustimmen. Die Deutsche Digitale Bibliothek ist quasi die Antwort der Bundesregierung auf den Kulturföderalismus, den wir haben. Das können die nämlich selbst machen und finanzieren das zunächst einmal aus dem Konjunkturpaket 2. Allerdings die Folgelasten, die sollen dann tatsächlich sich Bund und Länder teilen. Und da der Bund schon gleich 50% der Folgelasten übernommen hat, ist den Ländern hier einfach Geld in Aussicht gestellt worden und da wären sie blöde, wenn sie das nicht annehmen. Also das Problem liegt, glaube ich, eher darin, dass man hier einfach eine neue Struktur brauchte, um die bisher etwas festgefahrenen Diskussionen auch über die Nationalbibliothek ein wenig aufzubrechen. Wobei ich nicht glaube, dass es wirklich doppelte Strukturen gibt, weil auf Dauer soll ja der Bestand der Nationalbibliothek in diese Deutsche Digitale Bibliothek mit eingebunden, mit vernetzt werden. Also da wird dann nichts auf irgendeinen Server neu kopiert, nichts in irgendeine neue Datenbankstruktur übertragen, sondern mit einer Schnittstelle eben einfach recherchierbar und suchbar für die Anwender dieser Deutschen Digitalen Bibliothek gemacht.
kannst du denn schon absehen, was dort alles gesammelt werden soll? Also zum Beispiel irgendwelche Internetauftritte, irgendwelche Blogs, irgendwelche Bücher, die online gestellt werden, Musikstücke oder ähnliches. Oder werden da Sachen schon ausgeschlossen, wo man sagt, nee, das gehört bei uns, bei der Deutschen Digitalen Bibliothek nicht hinein?
Ja, die Deutsche Digitale Bibliothek ist ja quasi der Beitrag Deutschlands zur Europäischen Digitalen Bibliothek, also zur Europeana. Und für die Europeana ist ja einigermaßen klar festgelegt worden, sie soll alles das an Kulturleistungen dokumentieren, was im Print oder was eben auch digital erbracht wurde, also wirklich von Filmen über Musik, und das eben digital verfügbar machen, sodass das übers Netz recherchiert werden kann. Insofern dürfte da nichts ausgeschlossen werden, sondern jeder Kulturbeitrag hat ein Recht darauf, in diese Deutsche Digitale Bibliothek auf Dauer, muss man sagen, dann auch eingestellt und auf diese Weise archiviert zu werden.
Gibt
und
dann super zu sein. Die Deutsche Digitale Bibliothek, ist das dann die Mutter dann von der Nationalbibliothek?
Also zumindest wird sehr viel Datenaustausch zwischen diesen beiden Instituten sein. Ich denke, dass die Nationalbibliothek nach wie vor ein ganz, ganz großer Datenlieferant für die Deutsche Digitale Bibliothek sein wird. Und die Deutsche Digitale Bibliothek, die wird dann auch sehr, sehr viele Bücher, also wirklich noch gebundene Papier und so weiter, einscannen und auf diese Weise eben digital verfügbar machen, was die Nationalbibliothek nicht macht und nicht kann.
Mhm. Peter, mal so ein bisschen gesponnen, wenn so viele Informationen, Bücher, elektronische Bücher, Audios, Videos, Fernsehen wahrscheinlich, Filme, wenn all das konzentriert wird in einer einzigen riesigen Datenbank und die Rechte auch geklärt sind, dass das vollkommen legitim ist, könnte man dann nicht auf die Idee kommen, das als Leistung anzubieten, dass jeder sich daran bedienen kann, wenn er einen Kinofilm haben will, wenn er seine Videos oder Audios downloaden will, seine MP3s, und man sagt, okay, wir haben die Rechte, wir verkaufen dir das und der Urheber wird natürlich anständig damit beteiligt. Ist das nicht vielleicht in diese Richtung auch denkbar?
Das ist auch in diese Richtung denkbar. Das wird auch ganz bewusst nicht ausgeschlossen. Und da gab es eben aus dem Bundeskanzleramt den ganz klaren Hinweis. Das machen wir allerdings alles nur unter ganz, ganz strikter Beachtung von Urheberrechten. Und die müssen wir erstmal auseinanderdividieren. Also wir müssen in jedem einzelnen Fall die rechte Lage eindeutig klären, ehe wir so etwas zunächst einmal einstellen dürfen, aber dann eben auch weiterhin anbieten können.
Das klingt eigentlich ganz gut.
Das ja, könnte dann das ja das Google werden. Das gute Google.
Google.
Ja, also in dieser Welt wird sich natürlich noch einiges ändern, ob es dann soweit kommt, ob wir wirklich die Möglichkeiten, die technischen Möglichkeiten haben und auch das Geld, diese Möglichkeiten zu schaffen und zu pflegen, dass wir auf die gleiche Art und Weise, wie Google das jetzt begonnen hat, auch fortzuführen, das werden wir sehen. Oder ob nicht irgendwann diese ganzen nationalen Bibliotheken doch bei irgendeinem Betreiber im Netz privat landen werden.
Ja, das dürfen wir sehen, aber auf alle Fälle ist es, glaube ich, ein ganz guter Ansatzpunkt, damit man sagen kann, die Erde ist eben doch nicht nur ein Google und sie bewegt sich doch, ne?
Und sie bewegt sich doch. Peter, schönen Dank, dass du dich für uns bewegt hast.
Herr Galilei.
Einen schönen Tag nach Stuttgart und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Macht's gut in Köln. Tschüss.
Danke, tschüss.
Letztens hatten wir uns ein bisschen in den Haaren gehabt, es ging dabei um das Taglicht.
Tagfahrlicht.
Also ab 2011, so will es die EU, soll ein Gesetz kommen, das andere schon längst wieder abgeschafft haben, bevor es überhaupt da ist, dass wir tagsüber mit Abblendlicht fahren müssen, wenn wir kein eigenes Tagfahrlicht haben, wie man es heute so bei den größeren Autos vielleicht sieht, beim Audi und beim Mercedes. Die haben so Leuchtdioden vorne drin, die bedeuten weniger benötigen. Ich habe mich ein bisschen aufgeregt darüber, dass man so etwas zum Gesetz macht, was immerhin da so, na, du sagst 150 Watt oder sowas verbraucht. Denn zweimal H7 leuchten, das sind 110 Watt. Und dann Nummernschildbeleuchtung und dann die Rücklichter und
Armaturenbrettbeleuchtung.
Na, die kann man ja teilweise abschalten sogar. Und das bei Millionen, ich habe mal angenommen, dass wir vielleicht 100 Millionen in Europa mit den Autos herumfahren, das macht eine ganze Menge an CO2-Ausstoß.
Naja, deine Rechnerei war ja ziemlich oberflächlich, muss ich sagen.
Wieso?
Naja, du gehst dann von 13.000 Kilometer pro Jahr auf, als würden die nur nachts oder nur tagsüber fahren und nachts gar nicht, wo man sowieso Licht braucht und lauter solche Sachen.
Naja, ich bin ja nun auch kein statistisches Bundesamt hier.
Ja, tust aber so. Aber wieso regst du dich bitte schön darüber auf, dass du 120 Watt nach deiner Rechnung tagsüber in einem Auto verbrauchst, während du eine Soundanlage mit 240 Watt, die also wahrscheinlich 480 aufnimmt, in deinen neuen Hüppemütz da drin hast?
Hüppemütz. Klingt aber gut.
Ja, sag ich.
Klingt aber gut.
Ja. Also in seinem Smartie da.
Ja.
Ist aber nicht bunt, sind keine bunten, sondern ist ein schwarzer.
Smartie mit 240 Watt Soundanlage.
Ja, ja, also kannst du mir das mal erklären, wieso du dich dann über Tagfahrlicht, über Leistung und CO2-Ausstoß aufregst?
Ja, das habe ich aber selbst gewollt in dieser Art und Weise. Während das
andere. Ja, die Leute mit Tagfahrlicht wollen es ja auch selbst, oder meinst
du? Nein, die müssen es dann machen. Die müssen es
machen. Wenn es denn soweit kommt, ja. Aber guck dir heute mal an, mehr als die Hälfte aller Leute fahren. Mir ist es heute Morgen wieder passiert, es hatte geschneit, es war matschig, glatt, grau und so weiter. Ja. Da kommen jetzt tatsächlich heute Morgen um 9 Uhr oder sowas Fahrzeuge ohne Licht entgegen. Die sind ganz schick asphaltgrau und fahren ohne Licht auf einem asphaltgrauen mit Schneematsch bedeckter Straße. Vollkommen verantwortungslos.
Ja, also das tut man doch auch nicht. Wenn so ein Wetter ist, schaltet man doch das Licht ein.
Naja, die argumentieren anders. Erzähl mir mal ein paar Betriebssysteme auf.
Ein paar Betriebssysteme. Das Schönste ist DOS gewesen, im Grunde genommen.
Ja, was haben wir noch?
Wir hatten noch CPM.
Das heißt also, diese Brettmonder-Veranstaltungen da auf dem Computer, die siehst du nicht als Betriebssystem an?
Ja, die tun so. Die wären gerne eins, aber ich habe ja immer noch Vista.
Und die Dings da, die alles mit dem I davor bezeichnen?
Die Is,
ja.
die Apfel, die Leopards und Konsorten.
Die haben doch auch eins, oder?
Ja, klar. Ja.
Und was ist mit den Linux, wie ein Studiogast immer sagte, Linux?
Linux ist auch eins.
Dann kennst du bestimmt auch React OS. Kennt er nicht? React OS. Da ist jetzt die Version 0.3.11 fertig.
Das, ach, die 10 habe ich verpasst.
Das ist ein freier Windows-Klon, der NT 5.2 kompatibel ist, vom Kernel her. Und diese neue Version, die jetzt erschienen ist, da haben die Entwickler also eine Menge an der Speicherverwaltung getan und auch im Bereich Sound haben sie etwas getan. Das Klangmodul, das hat man also wirklich gefeilt.
So lange, 240 Watt, oder?
Zahlreiche, Jung, das ist kein Auto im Betriebssystem.
Ja, und kostet das was, oder ist das eine?
Nein, das kostet nichts. Das ist ein freies Betriebssystem und das will eben die Leute, die bisher für ein Betriebssystem bezahlt haben, da auch in die Lage zu versetzen, eine Alternative zu haben. Man sollte es beobachten. React OS 0.3.11 for Workgroups befindet sich in einer frühen Alpha-Phase, also diese Arbeitsgruppengeschichte und Netzwerkgeschichte. Es wird also wohl noch etwas dauern. Du kannst aber eine Live-CD, wie auch eine Installations-CD zum Download dir holen und runterladen und sonst was selbst brennen. Und es lässt sich auch als VMware testen. Interessante Sache, man sollte mal einen Blick, mal ein Auge da drauf haben. So, über die Hackintosh-Anbieter PsyStar, der da trotz Verbot weiter normale PCs mit dem OS-Dingsbums da, was du vorhin nicht aussprechen wolltest, Apple, können wir jetzt nicht mehr reden. Warum?
Weil wir am Ende der Sendung sind. Ich möchte aber sagen, dass in diesem Jahr Konrad Zuse seinen 100. Geburtstag feiern würde im Juni. Und da müssen wir uns was überlegen, was wir da machen. Und ich glaube, da fällt uns auch was ein, zumal ich den Konrad Zuse noch sehr gut in Erinnerung habe.
Ich habe also vergangenes Jahr mit dem Dr. Horst Zuse, dem Sohn von Konrad Zuse, telefoniert und er hat mir zugesagt, dass wir mit ihm anlässlich dieses Geburtstages seines Vaters ein Interview führen können.
Genau.
So, Daumen hoch.
Und dann kann er ja auch die Daumen hochheben.
Der kann
Horst
sagen,
Zuse. Der Horst Zuse und Professor. Dr.
Mittlerweile. Ja.
Und dann, was haben Sachen denn eigentlich? Immer Tschüss oder sowas?
Tschüss.
Ne? Böb. Und irgendwas mit den Daumen.
Ein Wir übrig behalten.
Gut.
Ja, Wolfgang, da hätten wir fast noch was vergessen. Wir wollen noch auf etwas hinweisen.
Ja, und wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für die vielen Spenden, die eingegangen sind. Das tut eigentlich der Sendung auch gut.
Ja, und das ist für uns Anerkennung. Wir freuen uns darüber. Aber es gibt noch etwas.
Wir haben ja einen Shop. Jawohl, das war fast synchron jetzt.
Ja, wir könnten das auch singen. Und in diesem Shop gibt es was?
Da gibt es Tassen, da gibt es T-Shirts, da gibt es Mauspads, da gibt es Safe Sticks.
Genau, und Cappies
gibt es auch. Cappies auch, ja.
Also, wenn jemand Geburtstag hat, der Fan von uns ist, denken Sie mal dran, der freut sich ganz bestimmt auch über irgendeinen Fanartikel aus unserem Shop. Und wir freuen uns, dass wir ein paar Groschen für unsere Sendung bekommen. Schönen Dank.
Also, bis später.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik und Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2010.